Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
"50.000 Schülerinnen und Schüler sind zurzeit in Corona-Quarantäne. Wenn die Zahlen weiter so steigen, könnten bald einzelne Schulen oder vielleicht wieder sogar ganze Bundesländer auf den mehr oder weniger digitalen Fernunterricht umstellen. Sind die Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer dafür diesmal besser aufgestellt als im März? Die Politik versucht jedenfalls, das eine oder andere da möglich zu machen, zum Beispiel beim Schulgipfel diese Woche bei der Kanzlerin. Ein Ergebnis: es gibt Geld für Lehrer-Laptops, außerdem soll eine digitale bundesweite Bildungsplattform aufgebaut werden. Ansonsten wurden vor allem Handlungsstränge identifiziert, an denen man gemeinsam arbeiten müsse. Ist das jetzt der große Wurf in der digitalen Bildung? Das wollen wir heute diskutieren bei Campus und Karriere, und zwar gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. War der Schulgipfel der Durchbruch? Was brauchen die Schulen jetzt an Hard- und Software für den digitalen Unterricht? Und wie sieht es überhaupt mit Lüftungskonzepten für die Schulen aus, wenn jetzt der Herbst und der Winter kommt? Das alles diskutieren wir hier. Mein Name ist Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Sind die Schulen in Deutschland ein halbes Jahr nach dem ersten Lockdown besser aufgestellt für digitales Lernen? Im Zweifel auch wieder von zu Hause? Oder werden auch bald wieder E-Mails mit eingescannten Arbeitsblättern verschickt? Was hat die Politik geleistet, um die Schulen aus der Kreidezahl zu holen in den letzten Monaten? Das sind die Kernfragen, die ich heute mit meinen Gästen besprechen möchte. Unter anderem mit Jan Zienal von der Bundesschülerkonferenz, der in diesem Jahr Abitur gemacht hat. Ich grüße Sie, Herr Zienal.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Zienal, Sie haben, oder die Bundesschülerkonferenz hat nach dem Gipfel gesagt, Sie hätten auch gerne teilgenommen am Gipfel, am Schulgipfel bei der Kanzlerin und noch einiges beizusteuern gehabt. Was denn vor allem?
Naja, also erstens muss man sagen, nicht nur wir als Bundesschülerkonferenz, als Akteure in der Bildungspolitik, da gilt auch anderen Organisationen das Wort. Ja, was hätten wir dazu beigesteuert? Also erstens sind wir ja diejenigen, die das erleben. Ja, also wir sind ja Schülerinnen und Schüler, auch die Lehrkräfte natürlich, aber wir sind doch diejenigen, die es am Ende, ich sage jetzt nicht mal ausbauen, aber die quasi den wichtigsten Impuls überhaupt geben können, zum Sagen, funktioniert das im Unterricht, wird dieser Plan überhaupt funktionieren und auch ist er überhaupt umsetzbar in den Schulen. Das aus ferner Sicht ein bisschen zu beurteilen, sagen, das wird schon funktionieren oder das sind die Handlungsstränge, die werden jetzt funktionieren. Ich denke, dass da ein Schüler oder eine Lehrkraft das am besten entscheiden kann und am besten beurteilen kann, ob diese Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht.
Sind sie denn sinnvoll?
Das kommt ganz drauf an. Also wenn man mir sagt, es wurden Handlungsstränge formuliert und jetzt nicht detailliert, also was man in den Medien und aus der Presse nehmen konnte, okay, man diskutiert in der Kultusministerkonferenz über Lüftungssysteme. Zum einen hat man sich darauf verständigt, jetzt Dienstlaptops für Lehrkräfte noch in diesem Jahr quasi anzuschaffen, aber jetzt konkrete Konzepte kann ich daraus hier jetzt nicht lesen, ehrlich gesagt.
Ja, wie konkret das alles ist oder unkonkret wollen wir in dieser Sendung ja besprechen. Es ist uns außerdem zugeschaltet Stefan Masmuth, er ist Vorsitzender des Bundeselternrates. Ich grüße Sie.
Hallo, grüßen Sie.
Herr Wassmann, sind Sie denn zufrieden mit den Ergebnissen des zweiten Schulgipfels bei der Kanzlerin?
Natürlich auch nicht. Das muss ich dem Jan zustimmen. Das ist genauso. Ich habe das ja diese Woche auch schon mal gepostet. Allein die Begrifflichkeit, diese Wortschöpfung, Handlungsstränge, muss ich sagen, ist ein wunderhübsches Wort. Und das praktizieren wir seit einem halben Jahr ohne genaue, konkrete Vorschläge und genaue, konkrete Ergebnisse. Und das ist einfach was, was uns Eltern natürlich auch ärgert, was die Lehrerschaft ärgert und was natürlich, wie der Jan das eben auch gesagt hat, ganz klar die Schülerschaft ärgert.
Also Sie sind unzufrieden mit diesem unkonkreten Begriff, mit den Handlungssträngen vor allem.
Genau. Also Handlungsstränge lässt ja viel, viel Spielraum. Das muss man immer ganz klar sehen. Das haben wir die letzten Monate erlebt. Und dieser große Spielraum, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen einen Handlungsrahmen haben, klar mit regionalen Eigenschaften, die es dazugeben gehören. Aber es kann nicht sein, dass es immer nur als Handlungsstränge bezeichnet wird. Davon ab ist ja dieser sogenannte Schulgipfel, den wir hatten, auch eine Gruppierung gewesen, die letztendlich überhaupt gar keine Entscheidungsbefugnisse haben. Und das, was da besprochen wurde, ist die Wochen vorher ja eigentlich schon vorbereitet und abgestimmt gewesen. Von daher muss man das, glaube ich, so ein bisschen runterkochen, was da besprochen wurde.
Vielleicht können Sie Ihre Handys mal abschalten, damit das im Hintergrund nicht klingelt. Ebenfalls zugeschaltet ist uns Oliver Kaczmarek. Er ist Bundestagsabgeordneter der Sozialdemokraten und Obmann seiner Partei im Bildungsausschuss des Bundestages. Hallo, Herr Kaczmarek.
Hallo, Herr Götzke.
Warum ist die Politik so unkonkret geblieben?
Also zunächst mal finde ich sehr gut, dass es so ein Treffen gegeben hat, wo jetzt mal alle Kultusminister daran teilgenommen haben, um sich darüber zu verständigen, was sind die Handlungsaufträge. Ich habe den Begriff auch gesehen in den Papieren, aber ich finde, es muss schon sich um politische Vereinbarungen handeln, dass die jetzt auch zusammengestellt worden sind. Einige Punkte sind ja jetzt nur noch mal aufgegriffen worden, die sich schon in der Umsetzung befinden. Andere sollen neu aufgesetzt werden. Ich kann aber auch dem Vertreter der Bundesschülerkonferenz zustimmen, um sozusagen zu weiterreichenden Empfehlungen zu kommen, weil diese Gruppe zu klein, haben einige Stimmen gefehlt. Und ich kann auch Herrn Wassmuth zustimmen, wenn er sagt, dass das natürlich keine in der Form demokratisch legitimierte Runde ist, um da konkrete Beschlüsse zu fassen, sondern das müssen die Parlamente jetzt machen, die Länderparlamente und der Bundestag, da wo er mithelfen kann. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir diesen Impuls von dem Schulgipfel jetzt auch aufnehmen für die ganz konkrete Parlamentsarbeit.
Ist dafür noch genug Zeit? Also die Zahlen steigen ja massiv. 50.000 Schülerinnen und Schüler sind in Quarantäne. Reicht es da jetzt abzuwarten, dass Parlamente da irgendwas beschließen?
Nein, also so habe ich es auch nicht gemeint. Es ist natürlich so, wir sind durch die Corona-Krise auf Defizite hingewiesen worden, die es vorher schon gegeben hat. Die sind wie in einem Brennglas uns jetzt vorgeführt worden. Die digitale Ausstattung unserer Schulen, die digitale Ausstattung von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern ist einfach nicht so wie in anderen Ländern. Und wir müssen jetzt alles dafür tun, um zwei Ziele zu erreichen. Erstens, wenn es nochmal zu solchen Situationen kommt, dass digital unterstütztes Lernen eine größere Rolle spielt, dann müssen wir dafür sorgen, dass keiner zurückgelassen wird. Dafür nehmen wir jetzt Geld in die Hand für Schülerendgeräte, für Lehrerendgeräte und all diese Dinge. Und das Zweite ist doch, die Lehre daraus muss doch sein, dass man nicht wieder in so eine Situation kommt, dass man improvisiert, sondern jetzt den Schwung nutzen, um wirklich die Infrastruktur richtig aufzubauen und dafür zu sorgen, dass digital unterstützt, unterrichtet und gelehrt werden kann an den Schulen, wie auch an den Hochschulen und an anderen Einrichtungen.
Ich möchte einen weiteren Gast mit in unsere Runde nehmen, Ilka Hoffmann von der Bildungsgewerkschaft GEW. Hallo, Frau Hoffmann.
Hallo.
Frau Hoffmann, welches Signal ging für die Lehrerinnen und Lehrer von diesem Gipfel aus?
Ja, also wir haben vieles auch begrüßt, also dass auch die Lehrkräfte mit Endgeräten ausgestattet wurden und dass überhaupt auch über Administration mal gesprochen wird. Aber wir sagen, das sind jetzt erstmal so Ankündigungen und das, was von der Politik dann an der Basis ankommt, nämlich da in den Schulen, das sind immer zwei Paar Schuhe. Und da bekommen wir von den Lehrkräften mit, dass sie das Gefühl haben, dass also zwischen dem, was entschieden wird und dem, wie dann vor Ort auch zusammengearbeitet hat, wird, also wie die Ebenen zusammenkommen, Kommune, Land und Bund, dass das nochmal was anderes ist und dass sie auch wenig gehört werden. Und das ist auch etwas, was in dem ganzen Corona-Prozess oder dem Umgang der Corona-Pandemie in Schulen beobachtbar ist, ein gewisses Demokratiedefizit. Das hat auch der Vertreter der SchülerInnen jetzt angesprochen, dass genau die, die es betrifft, sehr, sehr wenig, auch die Eltern sehr wenig gehört wurden und auch wenig in den Dialog einbezogen wurden. Und das gilt auch für uns als Bildungsgewerkschaft. Also es wurde sehr unter PolitikerInnen gesprochen und auch sehr, also vielleicht mit Stiftungen, mit Firmen, mit Infektiologen, aber diejenigen, die Schule vor Ort umsetzen, die hatten, das ist so dann meistenteils so das Gefühl, sie bekamen dann immer irgendwelche Direktiven von oben und ob die umsetzbar waren oder nicht, da hat sich keiner so recht drum gekümmert. Und sie fühlten sich da alleingelassen und eigentlich so als ein bisschen als Befehlsempfänger. Also da hat ein bisschen der demokratische Dialog auch gefehlt.
Herr Kaczmarek, warum hat die Politik Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer da nicht besser eingebunden in die Entscheidungsfindung?
Also ich kann natürlich jetzt nicht für diesen Schulgipfel sprechen, weil da die Einladung die Bundeskanzlerin ausgesprochen hat. Wir haben, das kann ich jetzt für meine Fraktion sagen und ich glaube auch für die anderen Fraktionen im Bundestag, natürlich auf vielen Wegen versucht, bei soweit das jetzt möglich war unter Corona-Bedingungen, bei digitalen Konferenzen und so weiter, viele Stimmen einzuholen. Aber wenn man einen langfristigen Prozess beginnen will, und ich glaube, das, was wir aufholen müssen bei der Digitalisierung unseres Bildungssystems von digital unterstütztem Lernen, dann müssen wir nicht nur langen Atem haben, einige Dinge müssen kurzfristig entschieden werden und dann brauchen wir auch eine breitere Beteiligung. Und ja, vielleicht ist das ja auch eine Anregung aus dieser Runde, die wir der Bundeskanzlerin mal zurufen können, dass sie da vielleicht auch sich mal mit den Schülervertretern und den Lehrern und Elternvertretern trifft.
Frau Hoffmann, Sie haben ja gerade schon angedeutet, das konkreteste Ergebnis des Gipfels war die Beschaffung von Lehrer-Laptops. 500 Millionen Euro sollen da vorgestreckt werden vom Bund. Später soll das Geld aus EU-Mitteln fließen und die Laptops sollen bis Weihnachten am Start sein. Glauben Sie daran, dass das zeitlich hinhaut?
Ja, also das ist schwer zu sagen, wenn man sich den gesamten Digitalpakt und seine Umsetzung und auch die Abrufung von Geldern anschaut, dann glaube ich nicht daran. Und damit ist es auch nicht getan, weil mit diesen Laptops, das ist ja einfach mal nur so ein Werkzeug, das ist wirklich ein Anfang, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir brauchen dann auch tatsächlich die Tools und Apps und auch die Schulclouds dazu. Das heißt, wir brauchen auch die gesamte digitale Infrastruktur. Und ein Manko, das wir haben, ist tatsächlich in dem Bereich Fortbildung. Da wurde sehr viel versäumt. Ich habe jetzt schon in verschiedenen Gesprächen gehört, dass die Landesinstitute da sehr viele Schritte nach vorne gemacht haben. Aber insgesamt wissen wir aus Umfragen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, dass sie darin ein ganz großes Manko sehen, was die Themen Beratung und Fortbildung anbelangt. Also 80% unserer Kolleginnen und Kollegen haben in einer Umfrage gesagt, sie brauchen gezielte Fortbildung. Und fast genauso viele haben gesagt, wir haben zwar teilgenommen, aber diese Fortbildung hat uns nicht wirklich geholfen für den Schulalltag. Also da scheint auch noch ein Manko zu sein.
Das klingt ja ziemlich bitter. Also wenn Sie sagen, dass entweder man hat nicht teilgenommen oder es hat nichts gebracht. Das ist ja ziemlich heftig.
Ja, man hat teilgenommen und es war nicht für die Schulentwicklung zuträglich. Also man hat sich mehr davon versprochen. Also die Fortbildung muss ja die Kolleginnen und Kollegen da abholen, wo die Schule steht. Also sie muss zum Schulkonzept passen und sie muss auch die Kolleginnen da abholen, wo sie von ihrer Kompetenz stehen. Und wir sagen auch, wir brauchen schulinterne Fortbildung und nicht irgendwelche One-Shot-Kurse, wo man mal hingeht. Das braucht man so, um technisches Know-how zu haben in einem engen Rahmen. Aber wir brauchen tatsächlich eine Fortbildung in der Schule für das gesamte Team. Und da fehlten die Kapazitäten auch.
Ich möchte eine erste Hörerin mit in unsere Runde nehmen, Regina Holzheuer aus Stuttgart. Frau Holzheuer, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Ja, Ihre Meinung zu unserem Thema.
Ja, ich kann die Frau Hoffmann nur da unterstützen. Ich sehe da auch eigentlich nur einen ersten Schritt in dem Pakt, der jetzt da geschlossen wurde. Ich sehe es so, dass das dringend notwendig war und eigentlich vor einem halben Jahr schon hätte stattfinden sollen und können. Ich bezweifle sehr, dass die Ausstattung bis Dezember dann da ist und dass die Lehrerinnen und Lehrer damit umgehen können, bezweifle ich leider noch mehr. Ich bin selbst in der IT tätig und bin ziemlich entsetzt über den Pakt, ja.
Was entsetzt Sie da am meisten?
Ich gehe davon aus, dass man jetzt Zusagen getroffen hat, dass IT-Personal zur Verfügung gestellt wird, ohne zu wissen, wo man es jetzt eigentlich herbekommen soll, denn der Markt ist recht leergefegt. Ja. Wie sollen jetzt da Leute rekrutiert werden? TVÖD-Bezahlung, die dann jetzt an den Schulen tätig werden sollen, die kriegt man jetzt in den nächsten 3 Jahren vermutlich nicht wirklich flächendeckend her.
Sie sind ja selbst in der IT tätig, also Sie kennen sich aus. Würden Sie an eine Schule gehen?
Nee. Also ich habe auch mit Kollegen schon darüber gesprochen, so die Bezahlung dürfte für so einen IT-Administrator bei Entgeltgruppe 8 bis maximal 10 liegen. Das ist also nicht besonders viel, zumindest im Großstadtbereich. Mhm. Die haben deutlich bessere Angebote.
Also was ich da raushöre, es wurden Beschlüsse getroffen, die aus Ihrer Sicht nicht realistisch sind.
Exakt. Und dann kommt einfach auch noch dazu, man braucht ja Software, man muss schauen, dass die Software aktuell gehalten wird, dass da ein Patch-Management dahinter ist und dass es organisiert ist. Das sehe ich jetzt alles nicht, wer das tun soll und von welcher Instanz das dann geregelt werden soll. Aber ohne das funktioniert es vielleicht ein halbes Jahr und danach ist Schluss.
Frau Holzer, vielen Dank für diesen Impuls, den ich ganz gerne weitergeben würde an Herrn Kaczmarek von der SPD. Wurden da völlig unrealistische Beschlüsse getroffen, die überhaupt nicht umgesetzt werden können?
Naja, man muss mal sehen, von welchem Punkt wir auch kommen. Diese Frage der technischen Administration, die war ja anfänglich. Ich erinnere mich, dass Frau Wanka, also die Vorgängerin von Frau Karliczek als Bundesbildungsministerin, ja schon diesen Digitalpakt Schule in den Raum geworfen hat. Wir haben ihn dann jetzt in dieser Koalition auch tatsächlich in die Tat umgesetzt. Aber da gab es ja noch gar nicht die, da war die Frage noch gar nicht so gestellt, wer administriert eigentlich diese technischen Systeme, auf die jeden Tag mehrere hundert Schüler zugreifen in einer Schule. Niemand würde auf die Idee kommen, wenn die Heizung kaputt ist, zu sagen, das müssen die Lehrer machen, sondern klar ist, es gibt für die Infrastruktur in den Schulgebäuden Hausmeister und so müssen wir auch die technische Infrastruktur denken. Was wir zumindest erreicht haben, ist, dass wir jetzt mal 500 Millionen Euro, was ja echt viel Geld ist auch, vom Bund in die Hand nehmen, um die Länder dabei zu unterstützen, um die Schulträger dabei zu unterstützen, die IT-Administratoren auszubilden und auch zu finanzieren. Das ist ein Langfristprojekt. Das können wir nicht, also die Leute sind ja nicht auf dem Markt. Das hat Frau Holzer ja gerade auch beschrieben. Das wird ein paar Jahre dauern. Da müssen wir improvisieren, müssen vielleicht auch das Know-how von Firmen einkaufen an der einen oder anderen Stelle. Einige Städte haben sich auch schon auf den Weg gemacht. Aber das ist der Weg. Also wir brauchen Leute, die sich in den Schulen als Vollprofis um diese technische Infrastruktur kümmern. Und dafür geben wir jetzt das erste Mal auch Geld seitens des Bundes.
Man würde ja sagen, es ist auf jeden Fall einfacher, Geräte zu beschaffen. Also wir haben über die Lehrergeräte gesprochen. Es wurde im Juli ja auch ein Bundesprogramm für Schülerendgeräte aufgelegt, also für Schüler, die sich keinen Laptop leisten können oder wo in der Familie nur ein Gerät zur Verfügung steht. Auch dafür gab es, wie gesagt, 500 Millionen vom Bund. Herr Wasmuth, sind die Geräte schon bei den Schülerinnen und Schülern angekommen? Wie ist da so Ihr Eindruck, Ihre Erfahrung?
Also teilweise sind Geräte angekommen, das ist so. Was wir wissen, ist, dass teilweise die Geräte bei den Schulträgern liegen, weil sie einfach nicht bespielt werden können. Das haben wir eben von der Zuhörerin ja gehört. Wir haben keine Leute, die diese Geräte herrichten können für die Schülerinnen und Schüler. Teilweise ist es so, dass die Lieferengpässe einfach da sind. Und was halt auch einfach noch ein Punkt ist, die Ilke Hoffmann hat das ja eben auch angesprochen. Ich habe in dieser Woche mit vielen Schulleitern gesprochen bei einer Veranstaltung, die mir gesagt haben, wir haben uns angemeldet für Informationsveranstaltungen, wie kann ich digitalisierten Unterricht machen? Und da sind teilweise die Absagen gekommen, beziehungsweise die Lehrgänge sind nicht zustande gekommen. Das ist natürlich auch frustrierend. Und da sieht man eigentlich, wie viele Lücken noch da sind. Es ist relativ, ich will nicht sagen realitätsfern, was da beschlossen worden ist, aber es ist ziemlich praxisfremd. Ich glaube, da muss man noch so ein bisschen unterscheiden. Der gute Wille war sicherlich da. Das will ich gar nicht abstreiten, aber man hat, glaube ich, zu viel vorausgesetzt, was im Moment einfach gar nicht da ist, was man gar nicht in der Kürze der Zeit so umsetzen kann. Und von daher war der Hinweis, glaube ich, auch ganz richtig, wir hätten schon vor einem halben Jahr damit starten müssen und nicht erst jetzt.
Ich möchte noch mal kurz bei den Schüler-Laptops bleiben. Da gab es auch in Nordrhein-Westfalen Probleme. Auch da hakt es bei der Beschaffung der Geräte. Einige Kommunen und auch einzelne Schulen haben deshalb ohne das Geld vom Bund schon mal losgelegt und den Schülerinnen Laptops besorgt. Vivian Leue hat sich in Schulen in Düsseldorf und in Essen umgehört.
Die Gesamtschule Bockmühle in Essen-Altendorf ist ein wuchtiger, dreistöckiger Betonkomplex. Mehr als 1400 Kinder und Jugendliche gehen hier zur Schule. Viele von ihnen kommen aus sogenannten bedürftigen Familien. Während der Corona-bedingten Schulschließungen hatten sie es besonders schwer, beim Distanzlernen mitzukommen.
Ich habe in meiner Klasse eine Abfrage gemacht. Von 26 Kindern einer hat im Moment kein Handy und 9 haben nur ein Handy und der Rest hat auch die Möglichkeit, auf einen Laptop oder PC zuzugreifen. Drucker waren, glaube ich, 3 oder so.
Stefanie Wölk ist Klassenlehrerin einer 7. Klasse und Teil des Schulleitungsteams. Die Quote ihrer Klasse ist exemplarisch für die ganze Schule. Rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler haben nur ein Handy, mit dem sie E-Mails empfangen oder digitale Aufgaben bearbeiten könnten. Das sei nun spätestens durch die Corona-Pandemie klar geworden.
Dass es eben auch sozial schwächere Familien gibt, die anders leben.
Also man hat jetzt gemerkt, die Armut besitzt keine digitalen Geräte, mit denen sie in der Schule arbeiten können.
Ergänzt Schulleiterin Julia Gajewski. Die Politik hat deshalb den Digitalpakt für Schulen erweitert. 500 Millionen Euro extra stehen bundesweit zur Verfügung, um bedürftige Schülerinnen und Schüler mit digitalen Leihgeräten auszustatten. Für NRW sind es rund 105 Millionen Euro, heißt es aus dem Düsseldorfer Schulministerium. Das Land gibt noch einmal 55 Millionen und die Kommunen knapp 18 Millionen dazu, sodass für 179 Millionen Euro Geräte angeschafft werden können. Das Geld steht bereit, nur in der Umsetzung hakt es noch. Viele Kommunen sind erst dabei, den Kauf tausender Geräte zu organisieren. Ausschreibungen laufen. Nach Angaben des NRW-Schulministeriums sind bisher nur rund ein Viertel der Gelder abgerufen worden. Auch an der Gesamtschule Bockmühle ist noch nichts angekommen. Aber selbst wenn, sei es zu wenig, sagt Schulleiterin Julia Gajewski.
Weil diese 179 Millionen decken noch nicht mal die Hälfte aller Standorttyp 5 Gesamtschulen im Ruhrgebietsnorden ab.
Als Standorttyp 5 werden sogenannte Brennpunktschulen bezeichnet. Gajewski ärgert es, dass am Ende die einzelnen Schulen entscheiden sollen, welche Kinder die knappen Leihgeräte erhalten.
Wenn man dann aber zu wenig Geräte bekommt, dann hat man diese Entscheidung mal ganz locker nach unten schön abgeschoben. Wir entscheiden dann, du kriegst einen und du nicht.
Das System wird wohl auch weiter zusätzlich auf private Initiativen und Spenden angewiesen sein, die im ganzen Land schnell und unbürokratisch entstanden sind. Wie hier bei der Caritas in Düsseldorf. In einer Art Seminarraum sitzen mehrere Männer über Laptops und Tablets gebeugt. Michael Müller ist einer von ihnen.
Im Moment versuche ich, die Software zu installieren, damit wir die Festplatten, wenn wir Computer reinkriegen, so zu schreddern, sage ich jetzt mal. Heißt, total sicher löschen, dass da keiner mehr auf die Daten zurückgreifen kann, die ursprünglich mal drauf waren.
Denn mit dem dunkelgrauen Laptop auf Müllers Tisch ist schon jahrelang gearbeitet worden. Sein Besitzer hat ihn nun gespendet, damit er an bedürftige Familien weitergegeben wird. Die Caritas hat das Projekt zur digitalen Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten zusammen mit dem Jobcenter Düsseldorf ins Leben gerufen.
Wenn man heute nicht digital erreichbar ist, ist man abgehängt heutzutage. Das ist einfach so.
Sagt René Trenz von der Caritas. Die Stadt Düsseldorf hat deshalb noch während der Schulschließungen hunderte neue Tablets für ihre Schulen angeschafft und versucht, so den Zeitraum zu überbrücken, bis die von Bund und Land finanzierten Geräte verteilt werden, erklärt Oberbürgermeister Thomas Geisel.
In Notzeiten muss zumindest sichergestellt sein, dass so viel Chancengleichheit wie möglich auch im digitalen Unterricht hergestellt wird. Und Voraussetzung dafür ist natürlich, dass jeder den gleichen Zugang zur Hardware hat.
Auch an der Gesamtschule Bockmühle in Essen sind bereits Spenden einer ortsansässigen Technikfirma angekommen. 53 Geräte sollen unter den 1400 Schülerinnen und Schülern verteilt werden. Diese Schüler könnten zumindest digitale Aufgaben künftig besser bearbeiten, sagt Schulleiterin Julia Gajewski.
Aber es ändert sich ja an deren Situation nichts. Die Familie bleibt doch weiter arm. Die hat jetzt ein Gerät mehr.
Ja.
Haben die eine Chance, einen besseren Bildungsabschluss dadurch zu machen? Doch nicht im Traum.
Ja, eine rhetorische Frage eher. Vivian Leuer hat sich in Düsseldorf und in Essen umgehört, wie das läuft mit der Ausstattung, den Schüler-Laptops. Und die letzte Frage, der letzte Satz, der bringt uns zu der Frage, die seit Monaten ja auch viele beschäftigt, Herr Wasmuth. Wie stark benachteiligt Corona, wie stark benachteiligt der digitale Unterricht Kinder aus bildungsferneren Familien?
Ja, es ist, glaube ich, wirklich so, dass wir
ganz, ganz vorsichtig sein müssen und aufpassen müssen, dass uns diese Kinder nicht wirklich komplett verloren gehen. Wir haben das in den letzten Monaten ja schon gemerkt, dass die Kinder teilweise gar nicht erreichbar waren für die Lehrkräfte. Teilweise waren die Adressen auch nicht mehr bekannt, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und wir haben das Problem einfach, dass diejenigen, die vorher schon gut waren in der Schule, die aus den Elternhäusern kommen, wo alles vorhanden ist, dass die natürlich super mitmachen konnten und sich auch weiterbilden konnten und auch ihren Stoff geschafft haben und viele andere einfach links liegen gelassen worden sind. Das konnten die Lehrkräfte leider vor Ort auch selten regeln in der Form, dass es wirklich überall geklappt hat. Und das ist die große Angst, die wir als Eltern haben, dass wirklich eine sehr, sehr große Bildungsungerechtigkeit kommt und sich immer weiter ausbaut. Da müssen wir dringend dran arbeiten, da müssen wir dringend Lösungen für schaffen, dass das eben nicht passiert. Aber ich glaube, der Schaden ist schon sehr, sehr groß.
Frau Hoffmann, haben Sie denn den Eindruck, dass die Lehrerinnen und Lehrer da auch weiter sind jetzt, ein halbes Jahr nach Corona? Also wie Sie diese Schüler erreichen können?
Ja, also ich denke, dass die Lehrkräfte insgesamt weiter sind, auch was den Umgang mit digitalen Tools anbelangt. Und viele haben uns berichtet, dass sie einen ganz neuen Kontakt auch zu Familien hatten. Also da, wo es dann möglich war, tatsächlich über Handy oder auch über Konferenzen an einzelne Familien rankommen, da haben sie die Kinder auch ganz anders kennengelernt. Also Grundschullehrkräfte haben erzählt, dass dann die Schülerinnen mit ihrem Handy gesagt haben, guck mal, da arbeite ich und mache meine Hausaufgaben und das ist mein Hund und ihre Familie vorgestellt haben. Also die Kontakte sind punktuell, wo sie gelungen sind, sehr viel enger und sehr viel vielschichtiger geworden. Also wir haben einen Fortschritt in der Nutzung digitaler Tools, weil die Lehrkräfte mussten und nicht anders konnten. Da haben sie sich sehr stark weiterentwickelt. Und es sind auch tatsächlich neue Kontakte und andere Sichtweisen auch in Bezug auf die Lernenden entstanden. Und da wäre es jetzt schön, wenn man daran anknüpfen könnte und nicht sagen würden, so jetzt drücken wir den Reset-Knopf und machen wieder so Bildungsbusiness as usual und gucken erstmal, dass wir irgendwelche Ziffernoten und Klassenarbeiten und Tests durchdrücken, sondern dass man sagt, so, jetzt haben wir die ganze Heterogenität nochmal gesehen und müssen wir Schule jetzt nicht anders denken und vielleicht auch am Unterricht etwas ändern und auch an dem, was wir so für von politischer Seite als Vorgaben als besonders wichtig halten, also so die Hinarbeit aufs Abitur und auf Ziffernoten und Zeugnisse, sondern müssen wir mal wirklich die Kinder da abholen, wo sie stehen und Bildung auch ein bisschen breiter denken. Und bedauerlicherweise ist das in den Schulen passiert, aber in der Politik nicht.
Herr Zina, wie ist denn da Ihr Eindruck? Sind die Schulen da jetzt weiter?
Also ich muss mich da meinen Vorrednern klar anschließen. Also wir sind da jetzt nicht gar so weit. Und das ist bedauerlich. Wir hätten schon, wie Herr Wasmuth gesagt hat, vor einem halben Jahr eigentlich damit anfangen müssen, den ganzen Prozess zu entschleunigen und uns Gedanken zu machen, wie holen wir die benachteiligten Schülerinnen und Schüler ab. Nur am Ende ist so, man hat das Gefühl, da ist jeder so eher der Einzelkämpfer und derjenige, der das Gerät hat, der ist natürlich gut vorangekommen und derjenige, der halt kein Endgerät hat, obwohl also in sozial schwachen Familien, der ist halt auf der Strecke geblieben. Und da ist ehrlich gesagt auch, sind die Länder verantwortlich, das Kultusministerium und die Schulen auch vor allem voran, dass da jeder wirklich den freien Zugang zu dem Unterricht hat und nicht quasi du kriegst ein Tablet, dann kriegt der andere kein Tablet. Dann haben sie einen Unterricht, der eigentlich ferner weg ist von der Realität.
Auf dem Gipfel wurde ja in diesem Zusammenhang, was Gerechtigkeit auch angeht, beschlossen oder besprochen, sage ich mal, eine Schülerflatrate, also ein günstiger DSL-Tarif für Schülerinnen und Schüler, die kein vernünftiges Internet zu Hause haben. Die SPD-Chefin Saskia Esken hat nach dem Gipfel gesagt, der Tarif würde kommen. Herr Zina, glauben Sie dran?
Also ganz ehrlich, das erinnert mich so ein bisschen wie an das WLAN im ICE bei der Deutschen Bahn. So nach dem Motto, ganz wenig Kapazität, so für jeden Fahrgast 200 Megabyte, dass man über eine DSL-Flat, also eine Schüler-Flat-Rate diskutiert, das ist schon, ich sag mal, unsäglich. Also wenn Sie wirklich digitalen Unterricht gestalten wollen, dann wäre ja diese Flatrate quasi nach ein, zwei Stunden Unterricht schon aufgebraucht. Also da sehe ich, das ist in meinen Augen ehrlich gesagt eine Bierzeltidee, muss ich ganz klar formulieren, weil ich bin der Meinung, Tablet, also ein Endgerät für die Schülerinnen und Schüler und einen internetfreien Zugang und nicht ein Limit, dass man sagen kann, oh, jetzt ist mein Megabyte oder mein Speicher aufgebraucht oder meine Flat, keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Und jetzt muss ich quasi anfangen, dass ich eine neue Flat will. Also das sind für mich Themen, da muss man auch erstmal das Endgerät anschaffen, ehrlich gesagt.
Herr Kaczmarek, warum hat Ihre Partei da angekündigt, unrealistische Vorschläge zu machen?
Also das Problem, was Sie ansprechen, ist ja eins, was gerade uns als SPD also besonders trifft, wenn wir hören, dass die es sowieso schon am schwersten haben in der Schule, jetzt in den letzten Monaten nochmal weiter abgehängt worden sind. Diese Befunde haben wir und da muss man dringend was tun. Und wir versuchen das auf diesen beiden Wegen, die Sie geschildert haben. Also die Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler, die keins zu Hause haben. In Klammern sage ich mal dazu, wenn ich höre, gerade in Ihrem Beitrag, der Bund gibt etwa 100 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen, um Endgeräte zu beschaffen für bedürftige Schülerinnen und Schüler und das Land gibt nur 55 Millionen Euro dazu, dann finde ich, ist da auch eine Unwucht drin, weil eigentlich ist das Land für die Lernmittel zuständig. Vielleicht muss man das einfach auch nochmal so begreifen, Lernmittel sind Ländersache. Das andere ist, da kann der Bund nur unterstützen, will ich damit sagen. Und ich hätte mir da von den Ländern teilweise auch etwas mehr Engagement gewünscht. Und das, was Sie zu den Tarifen ansprechen, ein Endgerät nützt denen, die zu Hause im digital unterstützten Lernen sitzen, ja nichts, wenn sie nicht auch eine Internetanbindung haben. Und deswegen soll das ich bin jetzt nicht informiert darüber, wie diese Tarife ausgestaltet sind, aber die großen Mobilfunkanbieter haben gesagt, wir machen einen kostenreduzierten Tarif, damit die, wenn sie zu Hause im Unterricht sitzen, auch irgendwie mit den Endgeräten was anfangen können, wenn sie zu Hause keinen Internetanschluss haben. Das ist
ja, offenbar ist ja das Problem, dass Herr Zina da angesprochen wird, dass das Datenvolumen limitiert ist und so klein ist, dass man nach 2 Unterrichtsstunden das nochmal freischalten müsste.
Das kann ich nicht, ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich noch keinen von diesen Angeboten genau studiert habe. Aber wenn das ein Hinweis ist, dann gehe ich dem auch gerne nochmal nach in meiner parlamentarischen Arbeit, weil natürlich wir dafür sorgen müssen, dass dann auch dem Unterricht gefolgt werden kann. Aber da bin ich über Details, was diese Tarife angeht, nicht informiert. Ich finde es nur gut, dass es die erstmal gibt. Und wir müssen jetzt auch dafür sorgen, dass sie beispielsweise abrechnungsfähig sind für die Familien, die sich im SGB II befinden, also Hartz IV, damit es eben auch nicht da an finanziellen Hürden scheitert beispielsweise.
Ich möchte einem weiteren Hörer die Chance geben, sich bei uns in der Runde zu beteiligen. Norbert Mikus aus Kassel. Ich grüße Sie, Herr Mikus.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Mikus, Sie sind auch praktisch mit dem Thema Digitalisierung befasst. Sie bilden Referendare aus, richtig?
Ja, insofern bin ich auf mehreren Ebenen damit befasst. Erstens bilde ich Referendare aus, die es alle gut machen wollen in ihrem Unterricht. Und zweitens bin ich natürlich selber auch Lehrer und möchte ein bisschen, also die Vorredner haben mich so ein bisschen auf eine andere Schiene geworfen. Wir sind in der Berufsschule, also ich bin in der Berufsschule unterwegs und wir sind da ein bisschen bevorteilt, weil wir uns in vielerlei Hinsicht mit Digitalisierung und so weiter ganz gut auskennen. Und ja, ich kann eine ganz kurze Situation berichten. Im März nach dem Shutdown hatte ich einen Unterrichtsbesuch. Sie kennen das alle. Ja, da kommt einer und setzt sich hinten rein und so, ne? Und ja, jetzt war Shutdown und dann hat dieser Referendar plötzlich einen Unterricht im Internet gemacht. Also, da gab es ein Arbeitsblatt und da gab es eine elektronische Tafel, die irgendwo lag. Und da gab es dann auch eine Situation, wo ein Lernender gesagt hat, hier, ich habe da eine Idee und der Lehrer sagt, ja, dann schreib das doch mal hin. Und er hat das auf diese elektronische Tafel geschrieben, alle haben es gesehen, ich auch, weil ich dabei saß sozusagen über hier zu Hause in meinem Arbeitszimmer übers Netz verbunden. Das ist natürlich eine total coole Situation. Und jetzt nach vorne gedacht, wie kann man da hinkommen, denke ich, dass man im Hier und Jetzt, also im Unterricht morgen oder am Montag und am Dienstag, anfangen kann, also diese Tools zu nutzen im Hier- und Jetzt-Unterricht. Damit, wenn morgen die Schule zu ist, dass wir dann einfach weiterarbeiten können. Und das war unsere Stärke.
Sie sprechen über Referendare. Die sind natürlich eher Digital Natives als ein Lehrer oder eine Lehrerin, die, sagen wir mal, Anfang, Mitte 60 ist und sich mit solchen Dingen noch nicht so befasst hat.
Ja,
was kann man für die tun?
Genau da ist zum Beispiel das Team total stark, das Lehrkräfteteam. Das wird vermutlich unterschätzt. In jedem Lehrkräfteteam ist meine These, die ist ein bisschen mutig vielleicht, gibt es jemand, der digital gut unterwegs ist? Und dann ist es vielleicht der oder diejenige, die die Sprechstunde anbietet über Skype oder Teams oder wie auch immer. Ja, wenn dieses Team gut unterwegs ist, das ist aus meiner Sicht eine große Stärke, die unterschätzt wird. Mhm. Dann müssten, also da sollten wir hingucken und solche Goldgruben einfach heben.
Alles klar, Herr Mikus, vielen Dank für diesen Impuls.
Würde ich gerne mal einschwingen, weil er hat ja bewusst gesagt, der Zuhörer, dass er von einer beruflichen Schule kommt. Die sind da aus meiner Sicht teilweise wirklich weiter als die anderen Schulen. Wir haben ja oftmals das Problem, ich habe gerade jetzt diese Woche, hatte ich vorhin gesagt, mit Schulleitungen gesprochen. Da hatte ich eine Schulleitung, die sagt mir, wir haben 1300 Schüler, wir haben 130 Lehrkräfte, wir haben an unserer Schule 6 PCs. Da gibt es gar nicht die Möglichkeiten, die Räumlichkeiten gemeinsam sowas vorzubereiten. Was natürlich wünschenswert wäre, und da gebe ich ihm völlig recht, wenn es diese Möglichkeiten gibt, ist es toll, dass die Lehrkräfte das gemacht haben, wenn nicht der Datenschutz dazwischen gespielt hat. Aber wir haben in vielen Schulen diese Möglichkeit überhaupt nicht. Die Schulbauten sind ja teilweise in diesen Zuständen, dass man überhaupt keinen Unterricht gemeinsam vorbereiten kann, dass man die technischen Voraussetzungen gar nicht da hat, dass Schulen teilweise gar kein WLAN haben, dafür ja auch diese Mobilfunktarife unter anderem. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was den allgemeinbildenden Schulen schon wirklich eine schwere Last aufbürdet, das dann zu regeln. Und da sind die beruflichen Schulen schon im Vorteil.
Mhm. Wer möchte es? Frau Hoffmann, Sie wollten sich einbringen?
Ich fand das sehr wichtig, was der Kollege von der Berufsschule gesagt hat. Das betrifft auch das Thema Fortbildung. Man muss Räume schaffen, dass es auch eine kollegiale Fortbildung gibt und man die Ressourcen, die die Schule hat an Know-how, auch weitergeben kann. Und da glaube ich auch, dass da in den Schulen vieles schlummert, was man heben muss. Ein Problem ist natürlich wirklich der Zeitfaktor. Also wenn ich jetzt an die Grundschulen denke, wir haben da diesen extremen Lehrkräftemangel und die Kolleginnen und Kollegen sind sehr beschäftigt, die Lücken zu füllen, den Unterricht aufrechtzuerhalten. Und da wäre es wirklich mal wichtig zu fragen, welche Möglichkeiten gibt es, Freiräume zu schaffen, dass man sich zusammenhockt und dann wirklich gemeinsam Konzepte entwickelt und auch einen Wissenstransfer hinkriegt. Und da fehlen einfach die Rahmen. Alle sind so gehetzt. Also wenn ich mit den Kolleginnen spreche oder auch mit den Schulleitungen, dann erlebe ich Menschen, die ganz viele Ideen haben, die auch etwas wollen, aber die in so einer Dauerspannung sind. Einfach, dass die Vorgaben, die auch von oben, sage ich jetzt mal so, salopp kommen, umzusetzen und dann irgendwie das Ganze am Laufen zu halten, dann noch mit diesem Corona zusammen. Also die fühlen sich da sehr belastet. Und da würde ich mir wünschen, dass es von Politik, das betrifft dann die Länder, dann man einfach sagt, was ist jetzt wirklich wichtig? Und was ist vielleicht weniger wichtig? Und da ist es vielleicht weniger wichtig, unbedingt die Klassenarbeitsortverordnung in der Grundschule aufrechtzuerhalten. Sondern es geht darum, dass alle Kinder Teilhabe haben, dass alle Kinder etwas lernen und dass es Bildungsgerechtigkeit gibt und dass es auch diesen Wissenstransfer gibt. Aber da hält man zu starr an irgendwelchen überkommenen Strukturen und Vereinbarungen fest und wirft dann immer noch irgendwas rein, was die Schulen dann umsetzen sollen, ausgleichen sollen, bauliche Mängel und Hygienemängel, alles soll ausgeglichen werden. Und da wäre es schön, wenn man wirklich vor Ort guckt, was ist uns wichtig, was ist machbar und wo setzen wir den Fokus drauf.
Ich möchte noch mal ganz konkret bei der Lehrerausbildung bleiben. Da wurde beim Gipfel, auf dem Schulgipfel ja auch darüber gesprochen, Kompetenzzentren, dezentrale in den Ländern zur Lehrerausbildung in Sachen Digitalisierung einzurichten. Herr Kaczmarek, kommt das alles nicht ein bisschen spät?
Ich finde, das kommt in der Umsetzung spät, weil die Vereinbarung, dass wir Kompetenzzentren einrichten wollen, die stammt schon aus dem Koalitionsvertrag, den wir 2018 abgeschlossen haben. Das war ein bisschen nach der Bundestagswahl. Mhm. Das heißt, das Ministerium hat sich 2 Jahre Zeit gelassen mit der Umsetzung. Das wird auf jeden Fall ein Punkt sein, den wir in der Koalition auch nochmal vorantreiben. Das muss jetzt schneller gehen mit der Entwicklung. Das hat schon zu lange gelegen.
Wann kommen die denn?
Also die haben sich ja jetzt verständigt da, die Kultusminister mit der Bundeskanzlerin zusammen, dass sie eine Arbeitsgruppe einrichten. Ich glaube, dass da auch in der Kultusministerkonferenz schon an Konzepten gearbeitet wird. Ich kann Ihnen kein konkretes Datum sagen. Ich kann nur sagen, dass das jetzt eine der Aufgaben ist, die wir in dieser Wahlperiode noch umsetzen wollen, weil es sich um eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag handelt. Also 1 Jahr haben wir maximal noch Zeit.
Ich möchte einem weiteren Hörer die Gelegenheit geben, sich hier zu beteiligen, Herr Neise aus Niedersachsen. Ich grüße Sie, Herr Neise.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie sind Schulleiter.
Genau, ich bin Schulleiter in Niedersachsen.
Ja. Alles klar, wie haben Sie denn die letzten Wochen und Monate an Ihrer Schule erlebt?
Ja, also eigentlich sehr, sehr gut. Es ist eine Realschule, weiterführende Schule, Sekundarstufe 1 und ich muss sagen, dass das durchaus sehr gut lief in der Zusammenarbeit mit den Schülern, mit den Eltern und auch mit den Lehrkräften. Und den Eindruck, den ich habe, ist, dass man sicherlich ähnlich wie auch bei so einem gesamtheitlichen Corona-Lockdown auch hier schauen müsste, ich würde mal das Subsidiaritätsprinzip in Betracht ziehen, dass man einfach genau schaut, welcher Landkreis, welche Schulen ganz gut aufgestellt sind, welche Schulen oder Bundesländer vielleicht noch nicht so gut aufgestellt sind. Und man das Ganze vielleicht doch ein bisschen mehr nach unten verteilen sollte. Also ich muss sagen, grundsätzlich ist es eine sehr gute Sache, dass Gelder zur Verfügung gestellt werden und dass die Landkreise diese auch abrufen können und Laptops oder iPads je nach Schulform. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass wir selbst entscheiden durften, ob wir iPads oder Laptops haben wollten. Wir haben uns für die Laptop-Variante entschieden. Also das ist schon mal eine gute Sache. Allerdings würde ich, um mal auf die zwei Hörerinnen und Hörer, die zuvor dran waren, ein bisschen einzugehen. Also nehmen wir die Hörerin, die aus der IT-Branche kommt, da hat sie sicherlich recht, dass es am Arbeitsmarkt zurzeit kaum Personal gibt. In der Schule schlummert dieses Personal, das sagte mein Vorredner. Und vielleicht sollten die Kultusminister einfach in ihren Bundesländern darüber nachdenken, dass man vielleicht den Informatiklehrer oder die Informatiklehrerin, die es gibt, an jeder Schule mit Stunden entlastet. Also bei mir in der Schule unterrichten die 26,5 Stunden. Wenn man zum Beispiel sagte, der Lehrer wird mit 10 Stunden entlastet und unterrichtet dementsprechend weniger, kümmert sich aber dafür um die interne kollegiale Lehrerfortbildung beziehungsweise um die Systeme. Denn vielleicht das noch ganz kurz, geht so ein Active Board oder ein PC kaputt und ich habe extern eine Firma, also der Herr von der SPD sagte, das Hausmeister Heizungsbauer. Also der Hausmeister wechselt ja nicht die Heizung aus, der beauftragt eine Firma. Das dauert in der Regel 2 bis 3 Wochen, bis die kommt. Sie wird vielleicht zur Not einmal repariert, aber der richtige Umbau passiert ja dann erst später. Habe ich eine externe IT-Firma, ist die nicht für eine Schule zuständig, sondern höchstwahrscheinlich für 10 oder 20 Firmen, Schulen. Und dann warte ich halt länger. Ne?
Haben Sie denn als Schulleiter diese Flexibilität, Ihrem Informatiklehrer zu sagen, Sie arbeiten jetzt weniger, Sie unterrichten 10 Stunden weniger und machen das? Eben nicht. Das ist,
ja. Nee, leider nicht. Also das müsste halt der Kultusminister im Prinzip über die Landesschulbehörde anordnen. Ja, und dann glaube ich auch, gäbe es da mit Sicherheit Kapazitäten. Ne? Mhm. Denn die Möglichkeit gäbe es. Genauso muss man ja auch sagen, Digitalisierung, ich glaube auch, man muss immer schauen, welche Schulen sich wirklich für Digitalisierung eignen. Nämlich eine Grundschule, ein Erstklässler, den kann ich natürlich ein iPad oder ein Laptop zur Verfügung stellen. Aber was wird er damit anfangen? Ja, also ich habe selbst eine 8-jährige Tochter. Ich wüsste jetzt nicht, also mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, dass sie jetzt auf einmal sich irgendein Lernprogramm oder bei uns ist das ISOF, das ist ein Schulportal, dann auf einmal sich dort einloggt und die Aufgaben bearbeitet.
Mhm. Bleiben wir mal, ich möchte auch ganz gerne bei Ihrer Kompetenz als Schulleiter bleiben. Also wie würde das denn jetzt bei Ihnen ablaufen, wenn es hieße, Sie müssten Ihre Schule Montag schließen? Wäre Ihre Schule darauf vorbereitet, wieder auf Fernunterricht, digitalen Unterricht umzustellen?
Also ich ziehe mal den Kreis ein bisschen enger. Ich komme aus dem Landkreis Harburg und der Landkreis Harburg hat die Schulen vor Jahren schon mit einem Schulportal ausgestattet. Da hat jeder Schüler seine eigene E-Mail-Adresse über dieses Schulportal. Und wir haben vor dem Corona-Lockdown ein bisschen damit gearbeitet. Also die Lehrerinnen und Lehrer haben E-Mails geschrieben. Dann haben wir verschiedene Module freigeschaltet. Nach den Osterferien gab es ein sogenanntes Videokonferenzmodul, was der Betreiber dieses Schulportals praktisch an den Start gebracht hat. Und ich würde behaupten, dass die sehr gut aufgestellt sind und die Schülerinnen und Schüler auch damit umgehen können. Das, was ich halt festgestellt habe als Schulleiter, dass am Anfang es so ein bisschen einen freiwilligen Charakter hatte. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, ja, es gab nicht so die Verpflichtung. Jetzt heißt es ja in Niedersachsen, es besteht eine Schulpflicht im Distanzlernen. Und das ist halt eine größere Verbindlichkeit auch gerade für die älteren Schüler. Das heißt, sie waren dann vielleicht mal nachts um 3 im Internet unterwegs oder morgens um 10 und man hat die Klasse nicht so wirklich einfangen können. Das ist jetzt sicherlich was anderes. Mhm. Nichtsdestotrotz, auch da, Szenario B, ein Teil bleibt zu Hause, ein Teil bleibt in der Schule. Da muss man dann halt auch mal wieder analog arbeiten. Also alles immer nur digital. Man kann ja eine Aufgabe abrufen, die analog bearbeiten. Dann brauche ich so ein Endgerät, vielleicht 5 Minuten, um mir die Aufgabe durchzulesen und die Buchseite mitzubekommen, aber halt, trotzdem analog. Also das wäre ja auch möglich. Und das ist in der Regel auch die Realität.
Hm. Vielen Dank für Ihre Erfahrungen, die Sie in unsere Runde gebracht haben, mit eingebracht haben, Herr Neise, Schulleiter in Niedersachsen. Ich möchte das nochmal weitergeben an Herrn Wasmuth vom Bundeselternrat. Wie sind denn so Ihre Erfahrungen? Haben auch bundesweit die Schulen diese Möglichkeiten, so eine Software am Start zu haben? Oder sind das eher so Einzelfälle, die schon seit Monaten damit arbeiten und jetzt auch fit wären für digitalen Fernunterricht, wenn er von heute auf morgen wieder kommen müsste?
Also das ist ja, glaube ich, die Diskussion, die wir grundsätzlich führen. Es gab ja vom Hasso-Plattner-Institut eine Schulcloud, die durchs Bildungsministerium Bund letztendlich ins Leben gerufen wurde, unterstützt wurde, auch finanziert wurde. Mittlerweile ist es so, dass ganz viele Anbieter sich auf diesem Markt tummeln, ganz viele Bundesländer ihre eigene Sache machen. Und das ist sicherlich immer eine berechtigte Frage. Müssen wir wirklich 16 oder noch mehr verschiedene Schulclouds haben, mit denen wir arbeiten? Oder hätten wir uns an einer orientieren können? Sachen, die natürlich jetzt, wie wir eben gehört haben, Bestand haben und vernünftig funktionieren, die sollte man natürlich gerade in dieser Phase der Krise, in der wir uns befinden, natürlich weiter nutzen und auch umsetzen. Nur wünschenswert wäre aus unserer Sicht, und ich glaube, das geht den Schülervertretern genauso, eine einheitliche Plattform, die möglichst deutschlandweit gilt. Unser Wunsch war früher sogar, dass wir gesagt haben, europaweit, dass man jederzeit da einsteigen kann und dann auch mit demselben System arbeitet. Das ist halt leider im Moment nicht der Fall. Es orientieren sich in ein paar Bundesländern an der Hasso-Plattner-Schulcloud, aber es ist leider nicht verpflichtend für alle Bundesländer umgesetzt worden und die KMK hat diese Entscheidung leider auch nicht getroffen. Hm. Das ist die Sicht der Eltern.
Es wurde diese Woche ja auch auf diesem Bildungsgipfel über eine digitale Bildungsplattform gesprochen. Was kann die in diesem Zusammenhang bringen, Herr Kaczmarek?
Also die kann, und das ist ja das, was auch in dem Papier beschrieben worden ist, die kann bestehende Angebote zusammenführen und Schnittstellen schaffen. Ich glaube, das ist auch das, was notwendig ist, wenn es in den Ländern unterschiedliche Angebote gibt, die Schnittstellen so zu nutzen, dass sie gegenseitig auf die Angebote zugreifen können. Bildungsplattform ist gut, kann man machen, ist aber auch keine vollständige Lösung des Problems, glaube ich.
Hm. Ich möchte jetzt, wir kommen jetzt langsam, so ganz langsam zum Ende unserer Sendung. Ich möchte noch ein weiteres Thema ansprechen, was die Ausstattung der Schulen betrifft und mit Corona zu tun hat, nämlich das Thema Lüftung. Auch da gab es diese Woche ja ein Treffen, Kultusminister. Herr Wasmuth, Sie waren dabei vom Bundeselternrat. Was ist rausgekommen bei diesem Treffen? Welche Lösung gibt es für die Schulen, auch kurzfristige?
Naja, es ist zunächst erstmal rausgekommen, dass man davon merkt, dass es ganz, ganz große Lücken noch gibt und dass Lüftung sicherlich ein wichtiges Thema ist, aber letztendlich auch nicht das entscheidende Thema ist. Es wird ein Empfehlungspapier geben, wonach erstmal erläutert wird, wie lüftet man überhaupt richtig. Das heißt, Querlüften ist ja das Stichwort in diesem Fall. Das heißt, wenn das möglich ist in den Schulräumen, es gibt halt auch aus brandschutztechnischen Gründen und aus sanierungstechnischen Gründen das Problem, dass manche Fenster sich gar nicht öffnen lassen und ein Querlüften nicht möglich ist. Es gab die Anregung, dass man sagt, man macht Unterricht, 20 Minuten Unterricht, 5 Minuten Querlüften und dann wieder 20 Minuten Unterricht. Wie das in der Praxis aussehen wird, wie so ein Unterricht dann wirklich flüssig laufen kann, ist, denke ich mal, ein Riesenproblem. Und wir haben festgestellt, dass diese Lüftungsgeräte sicherlich unterstützen können. Aber wir wissen auch, dass die meisten Infektionen ja indoor stattfinden, das heißt im direkten Gespräch miteinander. Und dass wir da einfach das Problem haben, dass die Geräte nicht vor Ort sein können, wo man miteinander spricht und dann praktisch die Infektionen oder die Aerosole aufsaugen kann in dem Moment. Das Gerät weiß also praktisch nicht, das ist jetzt die Luft, die ich einsaugen muss. Was ganz deutlich war und was ich bemerkenswert fand, war halt, dass ein Hygieniker in dieser Runde gesagt hat, es ist eigentlich ein Unding, was in den Schulen sanierungsmäßig passiert ist, dass die hygienischen Vorschriften da nicht eingehalten werden, wie sie eigentlich eingehalten werden müssten. Und wir wissen nach diesem Termin zumindest, dass noch ganz, ganz viele Fragen offen sind, die leider nicht beantwortet werden können und die auch vorläufig aus meiner Sicht im Moment nicht beantwortet werden können.
Man hat ja bei diesem Thema, dem Lüftung, den Eindruck, huch, es wird jetzt kalt, Fenster auflassen die ganze Zeit ist schwierig im Winter. Herr Kaczmarek, hätte sich die Politik da nicht auch schon im Frühsommer drum kümmern können? Dann hätte man ja vielleicht auch etwas bessere Lüftungssysteme und Konzepte sich überlegen können und auch jetzt vielleicht auch an Schulen auch schon eingebaut haben.
Also zwei Dinge will ich dazu sagen. Das eine ist, wir sind natürlich jetzt mit dem Virus konfrontiert worden und haben vorher, also vor März, natürlich nicht die Pläne in der Schublade gehabt, um das sozusagen schon lösen zu können. Deswegen.
Ja, man redet jetzt drüber im Herbst. Meine Frage war, warum hat man das nicht schon vor ein paar Monaten überhaupt erst besprochen?
Ja, ich glaube, dass in den Kultusministerien da auch so ein bisschen Schritt für Schritt vorgegangen wird. Wir sind ja auch noch gar nicht wieder so lange im Regelbetrieb in den Schulen, darf man auch nicht vergessen. Ich will aber vielleicht einen Satz noch sagen. Wir wissen ja, dass das Lüftungsproblem nur ein Teil des Problems in den Schulgebäuden ist. Wir haben einen Sanierungsstau bundesweit von etwa 40 Milliarden Euro, die wir in die Hand nehmen müssen für ordentliche Unterrichtsbedingungen. Und deswegen ist das, glaube ich, Teil eines größeren Problems. Wir müssen einfach auch wieder mehr Geld in gute Unterrichtsräume investieren. Der Sigmar Gabriel hat mal gesagt, Schulen müssen die Kathedralen des Lernens in den Städten werden. Oft, wenn man in die Städte guckt, die geben sich viel Mühe, aber oft sind die Schulen nicht die bestausgestattetsten Gebäude. Das darf so nicht bleiben.
Das sind ja eher Ruinen. Zum Schluss der Sendung ganz kurz an Sie alle die Frage, wie lange werden die Schulen in der Form im Regelbetrieb noch offen haben? Wie sind so Ihre Prognosen? Frau Hoffmann, Sie zuerst.
Ja, ich glaube, das wird sehr unterschiedlich sein. Wir haben ja ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen. Auch in den Bundesländern kommt darauf an, haben wir es hier mit einem städtischen Ballungsraum zu tun oder sind wir auf dem Land? Haben wir große Klassen? Wie sind die baulichen Mängel in der Schule? Also das wird ein Flickenteppich werden. Es werden viele Schulen wahrscheinlich zumachen, aber nicht alle. Und dann haben wir wieder ein Gerechtigkeitsproblem, dass einige Kinder in der Schule weiterlernen dürfen und andere nicht. Also wir werden das ganze bunte Durcheinander bekommen.
Herr Zienert, wie sehen Sie das, Ihre Prognose?
Also ich habe da gesagt, vor dem Ganzen Angst, gesagt, deswegen eine Prognose abzugeben, finde ich schon schwierig genug, aber ich schließe mich da meiner Vorrednerin an, dass wir jetzt bundesweit alle Schulen dicht machen müssen, wie wir das hatten. Das, denke ich, wird nicht sein. Also soweit sind wir schon mal vorangeschreitet. Aber das, ich schließe mich da meiner Vorrednerin an, das wird unterschiedlich sein.
Herr Wasmuth, wie schwierig wird der Corona-Herbst für die Schulen?
Er wird mit Sicherheit nicht leichter werden, als wir es im März hatten. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass alle Schulen geschlossen werden. Aber allein, wie Sie ja eingangs gesagt haben zu der Sendung, wir haben jetzt schon 50.000 Schüler, die zu Hause sind. Wenn ich die Gesamtschülerzahlen mehr ansehe und ich weiß, dass der Herbst und der Winter vor der Tür steht und wir noch keine fertigen Konzepte haben, habe ich schon sehr, sehr große Sorgen, dass es wirklich regional große Schließungen geben wird. Und wir sind auch nicht vorbereitet, den Unterricht digital vorzubereiten. Da gibt es Ausnahmen, das haben wir gehört. Aber ich habe da sehr, sehr großes Bauchweh bei. Und ich habe im Moment auch leider nur das Prinzip Hoffnung. Und das ist eigentlich der falsche Weg. Wir brauchen Lösungen.
Und das war unsere Sendung zum Thema, wie lange, wie fit sind die Schulen für den Corona-Herbst. Ganz herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren an alle Hörer und an meine Gäste, Ilka Hoffmann von der GEW, Stefan Wasmuth, Bundeselternrat, Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Jan Zienal von der Bundesschülerkonferenz. Im Programm geht es gleich weiter mit dem Corso Musikmagazin und das war's von uns von Campus und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.